Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein heutiger Gast kommt von der Mosel und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, er ist einer der prägenden Gestalten dieser Weinregion. Sein Weingut liegt in Leiven an der schönen Mittelmosel, wo ich erst vor ein paar Tagen zu Gast war und ihn auch zu einer interessanten Lagenvertikalverkostung getroffen habe. Er ist einer, der den Moselriesling liebt, ihn wirklich durchdrungen hat und unvergleichlich über ihn sprechen kann. Es ist der wunderbare Nick Weiß vom Weingut Nick Weiß St. Urbanshof. Das Weingut hat Nicks Großvater 1947 gegründet, zusammen mit einer der ersten Rebschulen Deutschlands. Und mittlerweile bewirtschaftet er, glaube ich, knapp 40 Hektar Weinberge an der Mosel und an der Saar. Und aus insgesamt 6 Einzellagen produziert er jedes Jahr so rund 20 Weine von staubtrocken bis edelsüß. Was für ihn Herkunft und Charakter des Moselweins ausmachen, darüber reden wir gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen bei Die letzte Flasche, lieber Nick. Wie schön, dass du heute Zeit für diesen Austausch hast.
Vielen Dank, lieber Clemens. Sehr gerne. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ja, und wir treffen uns hier in Berlin, denn du warst gestern Abend auf einem großen Winzerfest im Grill Royal an der Friedrichstraße, direkt an der Spree. Die Sommeliere des Hauses ist ja inzwischen die unvergleichliche Nancy Großmann, die ja hier auch schon zu Gast war in Folge 26. Kann man also nochmal reinhören. Grill Royal, also was war da los und vor allem, was gab's da zu essen?
Also zunächst mal ist es ein großes Klassentreffen deutscher Winzer, deutscher Spitzenwinzer, sehr viele geschätzte und bewundernswerte Kollegen, die da sind, die ihre Weine mitgebracht haben, vornehmlich in Magnumflaschen oder sogar Doppelmagnumflaschen. Wow. Das macht ja sehr viel daher. Das heißt, es gibt großartige Weine zu probieren. Es gibt sehr viele Weine zu probieren. Man hat einen tollen Überblick über das, was die Kollegen so erzeugen und mitbringen. Man zeigt sich ja dann auch gerne von seiner besten Seite. Das heißt, das sind alles vorzügliche Kreszenzen, die da eingeschenkt werden. Und zu essen gibt es aus der großartigen Küche des Grill Royal die ganze Phalanx an tollen Gerichten von der Ceviche über Oktopus, Shrimp und dann natürlich im Hauptgang Fleisch, ausgewählte Cuts mit tollen Beilagen und großartiges Käsebuffet.
Also es ist schon. War das so Flying-Buffet? Also gab es dieses Essen dann so, wurde das so durchserviert oder saß man am Tisch?
Es war ein gesetztes Essen, das heißt, man saß an schönen großen Tischen und das macht die Sache natürlich sehr entspannt und locker. Die Winzer gehen rund und schenken dann die Weine selber ein. Das heißt, da kommt immer jeder vorbei, immer irgendjemand, der einem was einschenkt. Man muss dann manchmal schnell auch wegtrinken oder das Glas weggießen, was man ungern macht. Ja. Das heißt, man trinkt dann schnell weg und dementsprechend ist natürlich auch schnell eine Weinseligkeit vorhanden, die sehr angenehm ist und die Stimmung locker macht.
Du hast mal in einem anderen Podcast verraten, eigentlich bist du gar kein Fan von solchen Großveranstaltungen. Oder war das keine Großveranstaltung?
Für mich war das gar keine Großveranstaltung. Okay. Da waren zwar einige hundert Leute dort, aber es war keine Großveranstaltung in dem Sinne, dass man sich unwohl fühlt wegen zu vielen Menschenmassen. Und es ist auch keine Veranstaltung, wo man irgendwann aufgrund des Geräuschpegels müde wird oder weil man dann irgendwann anfängt und kommt sich wie ein Tonbandgerät vor, weil man immer wieder das Gleiche erzählt, wenn dann die Leute vorbeikommen, beispielsweise bei einer Tischpräsentation und sich nach den Weinen erkundigen. Man erzählt ja jedem etwas über den Wein. Das ist da nicht so, sondern es ist im Grunde genommen wie eine schöne Dinnerparty.
Mhm. Aber also das magst du dann nicht so gerne, wenn du das Gefühl hast, du bist auf Auto-Repeat sozusagen und musst immer und immer wieder das Gleiche erzählen.
Naja, das gehört ja zu meinem Beruf dazu, dass man seine Weine präsentiert auf Veranstaltungen, die meistens in Form einer solchen Tischpräsentation stattfindet. Nehmen wir beispielsweise die alljährliche Verkostung des VDP in Mainz, die sogenannte Mainzer Weinbörse, was eine großartige Veranstaltung ist. Auch selbst für einen als Winzer dann bei den Kollegen zu probieren, was der letzte Jahrgang gebracht hat. Aber da ist es natürlich so, man hat die neuen Weine und jeder will etwas darüber wissen, aber da kommt ja einer nach dem anderen, ja, und dann muss man es immer wieder erzählen und das ist dann irgendwann ermüdend. Ja. Das ist nicht schlimm, aber es ist halt eine richtige Arbeit, also kann man sagen.
Wir sind ja ein Genuss-Podcast, in dem sich immer wieder viel auch ums Essen dreht. Deshalb wollte ich mal mit dir anfangen, nicht über den Wein zu reden, sondern über Essen. Was bist du für ein Esser? Eher so ein Fine-Dining-Esser, was wir gerade gehört haben, Ceviche und Shrimps, oder bist du so ein gut bürgerlicher Typ? Schnipo-Küche.
Also ich bin zunächst mal jemand, der experimentierfreudig ist bei der Essenswahl. Ich esse alles. Es gibt vielleicht ganz exotische Dinge, wo ich dann mich verschließen würde erstmal oder wo ich mich dazu überwinden müsste. Bleiben wir mal bei der normalen Küche. Ich bin ein Comfort-Food-Esser, aber von guter Qualität. Ich mag das, wenn das Essen, wenn die Grundzutaten top sind, die Zubereitung top ist, aber das Ganze nicht zu verspielt ist. Also nichts gegen einen künstlerischen Anspruch, auch bei der Optik. Aber ich brauche keine Blümchen oder Blüten oder das muss nicht super dekorativ sein.
Schäumchen.
Meine Lieblingsküche ist die klassische Küche eines jeden Landes. Also klassische Küche, man denke an Frankreich, ja. Ein Poulet à la Crème mit Morschelsoße, das macht mich glücklich. Mich macht in Deutschland ein Sauerbraten glücklich. Ich nehme das jetzt mal als Paradebeispiel für deutsche Küche. Oder Königsberger Klopse kann auch als Beispiel. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr in Deutschland. Aber das Gleiche in Italien, wenn man mit einem so einfachen Gericht wie auf Deutsch gesagt Nudeln mit Soße, ja, also Pasta mit, ja, einer tollen Soße, ja, die Kunst, diese Soße so zu machen, dass aus Mehl und Eiern bestehende Pasta dann wirklich ein Aromenfeuerwerk wird, ist großartig. Ja. Ja. In jedem Land gibt es halt eben diese Küche, die authentisch ist, ja, und die aber auch Komfort ist.
Wie gut kannst du überhaupt genießen?
Kann sehr gut genießen. Ich nehme ja auch die Zeit dazu. Ich brauche auch die Zeit. Ich genieße aber am liebsten in Geselligkeit, in einer geselligen Runde mit lieben Menschen. Am liebsten mit meiner Familie, aber auch mit Freunden. Und insofern ist Essen für mich auch nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ein ganz wichtiger Teil des Lebens, der Gesellschaft und des Kontakts mit anderen Menschen.
Und es braucht nicht unbedingt einen Anlass, sondern so die Geselligkeit ist quasi der Anlass dann, die, ja, anderen zu treffen.
Ja, so könnte man sagen.
Du stehst ja auch selber am Herd.
Ja, ich koche gerne.
Was für ein Koch bist du? So ein Alltagskoch oder Gesellschaftskoch, also wenn die Gäste kommen?
Beides. Also meine Frau freut sich natürlich, wenn ich mich vordränge, um den Löffel zu schwingen. Nicht, dass meine Frau nicht kochen kann oder nicht kochen will, aber es schenkt ihr mehr Zeit für andere Dinge und es nimmt ihr dann den Druck, dass da irgendwas auf dem Tisch stehen muss. Ich nehme das dann als Entspannung, wenn ich nach der Arbeit in die Küche komme. Ich mache mir ein Glas Wein auf und fange dann an zu schnippeln und zu brutzeln. Und dann steht irgendwas auf dem Tisch später und die ganze Familie freut sich und man sitzt dann zusammen mit der Familie und beschließt sozusagen den Tag beim guten Abendessen. Aber ich kann mich auch wirklich gut vorbereiten, wenn Gäste da sind, und gehe dann einkaufen und zelebriere das auch. Also alleine das Einkaufen macht mir schon sehr viel Freude. Mhm. Also wenn ich ein Hobby habe, neben dem Kochen ist es das Einkaufen fürs Kochen. Und wie gesagt, dann nehme ich mir Zeit, weil ich suche mir dann auch gute Produkte gerne aus. Das ist ja in Deutschland nicht immer so leicht zu finden. Heutzutage besser als noch vor 30 Jahren. Aber wir haben die Nähe auch zu Luxemburg, wo man auch auf Zutaten durchaus zurückgreifen kann, die nicht so gängig sind. Aber also mittlerweile gibt es bei uns auch in der Region, der Einzelhandel, der Lebensmitteleinzelhandel ist schon sehr, sehr gut sortiert, muss ich sagen, man bietet tolle Qualität an. Aber es gibt halt manchmal Spezialitäten, da muss man suchen gehen.
Gibt es von dir so ein Signature-Dish, so was Spezielles, was du immer wieder machst, weil du es gut kannst und weil es auch alle mögen?
Ja, also ich habe jetzt gerade ein bisschen pausiert, weil da gibt's einige und ich muss jetzt für mich eines der Signature-Dische raussuchen. Ich nehme an, es ist der gebratene Zander auf Rahm-Sauerkraut.
Zander ist ja auch in Mosel typisch, ne?
Ja, man findet ihn in der Mosel. Und er wird auch in der Mosel gefangen. Es gibt immer noch Berufsfischer in der Mosel. Da hat man, das ist eben auch regional und man hat da leicht Zugriff drauf. Ja.
muss man hier schon nach Brandenburg raus, um jemanden zu finden, der einen in Zander angelt. Aber man findet Leute, die einen in Zander angeln. Wie hast du kochen gelernt? Wer hat dir das beigebracht?
Autodidaktisch. Ich habe das selber gemacht.
Ich meine, wenn man irgendwo zu Hause ist, kriegt man ja eigentlich gekocht. Da hat man ja gar keinen Druck zu kochen.
Ja, das war ein bisschen das Problem für meine Mutter, die eine konservative Vorstellung von der Welt hatte oder von einem Familienleben, dass der Mann arbeitet und die Frau kocht.
Achso, das ist keine Arbeit.
Es ist natürlich Arbeit, aber die Frau dann das Essen zubereitet, neben der anderen Arbeit, die sie halt macht. Ja. Ich meine, meine Mutter war eben Hausfrau und Mutter, obwohl sie auch gelernte Winzerin war und auch im Weinberg mitgearbeitet hat. Aber sie hat gekocht und für sie waren Männer am Herd nur denkbar als Profiköche in einem Restaurant, in einer Küche. Aber dass ein Mann zu Hause kocht, war für sie, hat das nicht reingepasst in ihre Welt. Und deswegen hat die das immer versucht, so ein bisschen zu ignorieren, dass ich Lust am Kochen hatte. Also wenn ich schon als 15-Jähriger dann in der Küche stand und habe dann Dinge ausprobiert und habe was gekocht, das konnte sie, sie hatte das nicht gerne, sie konnte das auch irgendwie nicht gut sehen und hat das bis wirklich zu ihrem Lebensende, hat sie das immer verdrängt, dass ich koche.
Ja, weil sie Angst hatte, dass ihre Position ihr da streitig gemacht wird vielleicht?
Nein, weil das ihr Weltbild so ein bisschen verschoben hat dann.
Ja. Aber kommst du, würdest du sagen, aus einem kulinarisch interessierten Elternhaus?
Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Im Grunde genommen war es auch das Essen oder sagen wir mal die Kulinarik, der Genuss und die Tischkultur, die mich zum Wein gebracht hat. Manchmal fragen mich die Leute, du hattest doch gar keine andere Wahl, ihr habt ein Weingut zu Hause und du musstest das übernehmen. Da sage ich, nein, ich habe 3 Schwestern, die das auch hätten machen können, die zum Teil auch in der Weinbranche sind. Meine älteste Schwester ist Winzerin in der Pfalz, meine zweitälteste Schwester in Kanada und meine jüngste Schwester ist Gastronomin, hat also auch mit Wein zu tun. Ich bin allerdings Winzer geworden, dadurch, dass ich zunächst mal, als ich angefangen habe, Wein trinken zu dürfen oder zu probieren, dass mich der Geschmack und die Vielfalt fasziniert hat, die ganze Weinkultur. Aber dann kam es auch so weit, dass als ich mein Abitur gemacht habe, meine Eltern mich eingeladen haben zum Essen in einem Restaurant in Grevenbruch, wo meine Schwester und mein Schwager gearbeitet haben. Mein Schwager ist Koch, Sternekoch, und meine Schwester war dort als Kommissomiliäre. Und die hatten 2 Sterne in diesem Restaurant und das war das erste Mal, dass ich in einem solchen Restaurant war. Und
sag nochmal das Restaurant.
Gibt es heute leider nicht mehr. Das war die Traube in Grevenbruch beim Herrn Kaufmann, Dieter und Elvira Kaufmann. Mein Schwager war dort Sous-Chef und wie gesagt, meine Schwester Kommissomeliär.
Das war dein erster Besuch in einem Sterneladen, direkt in 2 Sterne.
Genau, das war direkt in 2 Sterne und diese Atmosphäre dort, also natürlich das tolle Essen, keine Frage, aber auch die Menschen, die sich da auch fürs gute Abendessen rausgeputzt haben, die Einrichtung, diese feine Tischkultur, der Service wie ein Ballett, das war alles so schön und so stimmig. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, ich möchte gerne Weine produzieren, die in einem solchen Ambiente getrunken werden. Und ich möchte auch selber in ein solches Ambiente öfter mal gehen können oder kommen können und da sein können und vielleicht auch meine Weine präsentieren können. Das war zusätzlich zu der Freude an dem Produkt Wein selbst, war das für mich der Einstieg, also tatsächlich der Genuss und das Essen und die Gastrokultur, der Einstieg in das Winzerleben.
Dann ist ja gut, dass wir damit jetzt eingestiegen sind. Bevor wir das weiter vertiefen, kommt jetzt der Moment, an dem wir etwas ins Glas bekommen müssen. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast.
Also es gibt einige letzte Flaschen, die ich mir auch für diesen Anlass hätte vorstellen können. Aber ich habe mir ausreichend Gedanken gemacht, welche ich nehme. Und die ich ausgesucht habe, ist eine gereifte Spätlese aus dem Jahrgang 2002.
Wow.
Aus der Lage Peace Porter Goldtröpfchen aus einem sehr alten Teil dort, der nie flurbereinigt wurde. Wo die Reben zum Teil noch wurzelecht sind, das heißt alte Reben, die nicht gepfropft sind, die nicht wegen der Reblaus auf amerikanische Unterlagsreben gepfropft sind, die, man könnte sagen, homogen aus einem Stück sind. Die habe ich dabei, auch und das war ja auch gefragt, weil da auch eine Geschichte mit verbunden
Absolut.
Ist.
Absolut, ja. Schenkst du mal ein, gerne am Mikro, da freuen sich immer die Zuhörer. Ah, das klingt doch schon mal gut. Wow, also es ist ja leider nur Audio, kein Video, aber ist schon mal was richtig Goldenes ins Glas reingekommen. Aber jetzt mal reinriechen, boah, da kommt ja schon richtiger Fruchtkorb, ne, einem entgegen. Puh. Mm. Mm. Wow, cremig. Frucht, Säure, hinten raus kommt Säure. Interessant. Starke ja. Säure sogar.
Ja.
Hm? War das ein
vibrierende, lebendige vibrierende Säure. Säure.
Ja. War das ein gutes Jahr 2002?
Ja.
Ja, schon.
Ich finde, das war ein sehr gutes Jahr mit gesunden Trauben, die man lange hängen lassen konnte, wo spät gelesen wurde. Also das Prädikat Spätlese hier,
ja.
Der Wein nach diesem Prädikat.
Nicht so früh wie dieses Jahr wurde gelesen.
Nein,
spät,
nein,
damals noch richtig spät.
Ja, ja,
im Oktober, weit im Oktober.
Ja,
ne?
Ja, ja. Ja. Und in den Jahren haben wir bis in den November hineingelesen. Ich kann mich erinnern, 1998 zum Beispiel, also 4 Jahre früher, hatten wir auch eine sehr späte, langgezogene Reife. Und alle haben auch noch so ein bisschen gewartet, dass die Mostgewichte etwas steigen und dann bis in den November hinein. Und dann kam tatsächlich in der ersten Novemberhälfte ein starker Frost, der unter minus 10 Grad selbst tagsüber lag. Das heißt, man konnte einen Eiswein machen, weil man wollte zu ihr.
Die musste nicht immer gefroren.
Um 7 oder um 6 rausgehen, war immer
Und das gesagt, es ist eine besondere Geschichte damit verbunden.
Ja, ja. Soll ich jetzt erzählen?
Ja, ja, erstmal die Geschichte. Wir gehen nachher auf jeden Fall auf die Lage nochmal ein und sprechen, machen das so portionsweise. Wir müssen natürlich nicht alles sofort besprechen zu dem Wein, sondern ich würde mal mit der Geschichte anfangen.
Ja, ja. Unser Weingut befindet sich ja in Leiven. Das ist an der oberen Mittelmosel. Und dieser Weinberg, das Goldtröpfchen, befindet sich in Peaceport. Das liegt dann 3 Ortschaften flussabwärts von Leiven, also ungefähr 10 Kilometer in Richtung, eher in Richtung Rhein von uns aus gesehen. Und diese Lage, Peaceporter Goldtröpfchen, hat einen sehr großen Ruf, hat aber auch einen bewegten Ruf. Über die letzten 150 Jahre hat sich da sehr viel getan. Und es war tatsächlich so, dass bis in die 80er Jahre hinein es schier unmöglich war, dort Rebflächen zu kaufen, besonders größere Rebflächen. Denn es war sehr lukrativ, dort Weinbergsbesitz zu haben, selbst wenn man den Wein nicht selber in der Flasche vermarktet hat. Selbst also als Fasswein konnte man da sehr wirtschaftlich erfolgreich
auskömmlich
arbeiten. Ja, wirklich.
Weil es so ein klingender Name war.
Ja, die Geschichte reicht zurück bis ins, sagen wir mal, 19. Jahrhundert. Es ist so, dass diese Gemeinde Peaceport ursprünglich nicht so groß war, wie sie heute ist. Peaceport, der alte Ort Peaceport, liegt auf der linken Moselseite. Und ist ein kleines, sehr schönes, beschauliches Örtchen, muss man sagen. Und zu Peaceport gehört eben dieser Weinberg, dieser große Hang, der dahinter liegt, eine große ausgedehnte Lage, die wie ein Hufeisen oder wie ein Amphitheater diesen Ort umgibt. Und auf der gegenüberliegenden Seite gab es ursprünglich 3 Ortschaften, die Niederemmel, Rheinsport und Müstert hießen. Die wurden dann eingemeindet, zusammengelegt und das Ganze wurde dann Peaceport genannt.
Großgemeinde Peaceport.
Genau, das heißt, plötzlich waren dann auch die Weinberge auf der anderen Seite, also nicht die im Goldtröpfchen, sondern flachere Lagen, waren dann auch als Peaceporter Wein vermarktbar. Und plötzlich war eben sehr viel Peaceporter da und vielleicht auch nicht so der allerbeste Peaceporter, wie das vorher war. Und so wurde der Name Peaceport etwas verdünnt. Ja. Er wurde
verwässert.
Und tatsächlich ist es aber dieses Goldtröpfchen, dieser Steilhang, der den großen Namen von Peaceport begründet hat, Später wurde dann leider auch ein Großlagenname eingeführt, Piesporter Michelsberg, unter dem man auch Trauben aus Ortschaften vermarkten konnte, als Piesporter, also Piesporter Michelsberg vermarkten konnte, die jetzt nicht in Piesport gewachsen sind, sondern die noch ein, zwei Ortschaften entfernt gewachsen sind.
Die definitiv nicht mehr die Kirchsturmspitze von Piesport sehen konnten.
Ja, so ist es, ja. So ist es.
Und, aber trotzdem dann, an diesen Namen dran hingen natürlich, genau. Marketingmäßig.
Genau. Ja. Darunter hat dann eben der tolle Name. Piesport gelitten. Aber dennoch, die Lage Goldtröpfchen ist ja da, die den großen Ruf begründet hat. Und die schreiben wir auch voller Stolz auf die Flasche drauf. Und wir haben immer schon Ausschau gehalten nach gutem Weinbergsland, nach guten Parzellen. Mein Großvater schon, mein Vater schon. Und mein Vater hatte Mitte der 90er Jahre Gelegenheit, eine kleine, sehr kleine Parzelle im Goldtröpfchen zu pachten. Und ich habe Weinbau studiert und habe 1997 meinen Abschluss gemacht und kam dann nach Hause und in ungefähr im gleichen Jahr hatte mein Vater eben diese Parzelle gepachtet und die war so ein bisschen mein Baby. Ja, ich glaube, das ist so, wie wenn jemand vielleicht auf einer Pferdefarm aufwächst, da ist dann ein neues Fohlen und dann zieht das groß. Ja. Nur diese Parzelle. Ja. Ich habe die bewirtschaftet sozusagen wie ein kleines Projekt und habe so einen traditionellen Weinbau angewendet. Also diese Parzelle war sehr alt und im Einzelpfahl, das heißt mit einer hohen Pflanzdichte, jede Rebe hat ihren eigenen Pfahl, an dem die Triebe hochgebunden werden. Und ich habe sie so bewirtschaftet, wie das die Leute wohl vor 100 Jahren gemacht haben. Ich habe mich natürlich auch erkundigt, weil ich mich interessiere, auch für die Historie der Mosel und die Historie der Wirtschaftsweise, wie man Weinberge eben bewirtschaftet hat. Das heißt, der Weinberg wurde von Hand gegraben, es wurde im Winter Stallmist eingebracht, wir haben von der Behandlung Laubarbeit und so weiter, so wie nach alter Väter-Sitte könnte man sagen, gearbeitet. Und das ist ein sehr intensiver Weinbau, aber man sieht es dem Weinberg dann auch an, der ist sehr gepflegt und das sieht schön aus. Dementsprechend war der Wein auch sehr gut, der da gewachsen ist. Und direkt daneben hatte ein Piesporter Winzer eine große Fläche, die er sich so über die Jahre zusammen gekauft hat, oder die er aber auch erwerben konnte, denn sie lag in dem Teil vom Goldtröpfchen, der nicht flurbereinigt ist. Mhm. Das heißt, es fand da keine Landkonsolidierung statt, es wurden keine alten Reben rausgerissen und Wege reingebaut oder Relief alte Mauern. Relief
geglättet und so.
Genau, ja. also war keine Flurbereinigung, sondern der Weinberg ist immer noch unberührt, der sieht so aus, auch heute noch, wie auf einer alten Postkarte von vor 100 Jahren. Es wurde ja in vielen Teilen der Mosel in Flurbereinigungen durchgeführt und da war es so steil und so felsig, dass man gesagt hat, das lassen wir so. Und dann war das natürlich auch nicht die allererste Adresse für viele Winzer, weil es sehr mühselig ist, da zu arbeiten. Die haben sich dann lieber was in dem flurbereinigten Teil gesucht. Und dieser Winzer hat da aber stoisch weitergearbeitet und hat dieses Relief, diese alte Weinkultur, Weinbaulandschaft, Kulturlandschaft gepflegt, auch in sehr gutem Schuss behalten. Mhm. Das ist eine relativ große Fläche, das hat so alles in allem, das ist 2 Hektar, das ist in so einem Steilhang schon viel. Und der kam irgendwann zu mir, als wir da in dem Weinberg waren, in dieser kleinen Parzelle, um die ich mich so gut gekümmert habe, und sagte zu mir auf dem Moselplatt, wir würden das aber sehr gut machen, das da mit dem Weinbau. Das wird er so kennen von früher und er bewundert das, dass wir das noch so machen. Da habe ich gesagt, danke, das freut mich. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er, sag mal, wenn du hier noch mehr Land hättest, würdest du das Land auch so bewirtschaften? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich. Ich habe dann aber gesagt, aber leider ist es ja so, Piesporter Goldtröpfchen ist zur damaligen Zeit so gefragt und niemand verkauft hier etwas und es ist ja schwer, gutes Land zu bekommen, gute Parzellen, gute Weinberge zu bekommen. Das heißt, im Moment muss ich mich mit der kleinen Parzelle begnügen. Und er sagte dann zu mir, er hätte da vielleicht eine Idee. Er könnte von seinem Weinbergsland ja was abgeben. Aber nur, wenn ich das so bewirtschaften würde. Ja. Dann habe ich zu ihm gesagt, wollen Sie mir die Nachbarparzelle geben? Dann sagt er, nein, alles. Wenn du da so bewirtschaftest, dann kriegst du das alles. Dann sage ich, pachten? Dann sagt er, nein, ich würde das verkaufen. Er sagt, meine Kinder, die machen zwar weiter, aber die wollen eben in mechanisierten Weinbergen arbeiten. Wir bekommen nicht so das Geld dafür. Wir verkaufen viel im Fass oder liefern Trauben ab, ich weiß nicht, an die Genossenschaft oder so. Aber die Arbeit hier, das ist doch schon sehr aufwendig und für uns nicht so rentabel. Aber du mit deinem Weingut, ich glaube, du kannst die Weine zu einem guten Preis in der Flasche vermarkten. Und ich möchte nicht, dass ich irgendwann bei mir oder auf der anderen Seite sitze und rüberschaue und dieser Berg hier ist brach oder verwildert, mit Brombeerhecken zugewuchert. Ich würde mich schon freuen, wenn der Weinberg weitergemacht wird und wenn er gut weitergemacht wird. Und ich habe mir das angeschaut, was du da machst, und ich könnte mir vorstellen, das wäre doch was. Ich war völlig aus dem Häuschen. Mir haben die Knie gezittert. Ich habe ja davor gestanden, vor diesem Berg. Und es ist wirklich diese Stelle im Goldröppchen, die sogenannte Lei oder auch Mosel-Lorelei genannt. Das ist ein beseelter Ort. Da gehen die Felsen runter bis ins Wasser. Das heißt, die Straße, die auf der Uferseite entlang führt, auf der linken Flussseite, die endet irgendwann. Da ist dann ein Wendehammer. Man kann aber nicht weiter durch, weil die Felsen dann im Weg sind. Das heißt, man muss dann zurückfahren. Und dadurch entsteht da eine Ruhe und wirklich eine, das ist fast wie wenn man an einer Kultstätte ist oder in einem Tempel oder in einer Kirche. Das ist ein beseelter Ort. Ganz toller Ort. Und ich war wirklich völlig elektrisiert. Ich bin da nach Hause gefahren, habe zu meinem Vater gesagt, der möchte den Weinberg da nehmen, unser Nachbar, der möchte die verkaufen. Da hat er gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Er sagt, doch, ich habe mit dem geredet. Ja, jetzt beruhig dich mal. Wer weiß, was der dafür haben will. Das ist doch riesig. Das muss man ja auch mal bezahlen können und so weiter. Wir haben dann natürlich wieder das Gespräch gesucht und mit dem dann gesprochen und verhandelt und haben uns dann auch geeinigt auf einen Preis, der sicherlich auch vernünftig war, auch zur damaligen Zeit. Und dann haben wir diese Fläche gekauft und plötzlich hatten wir das, ich nenne es jetzt einfach mal ganz vollmundig, das grandioseste Weinbergsland da in Piesburg, weil das eben dieser nicht flurbereinigte Teil ist. Mittlerweile hat das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, unsere Weinbaubehörde an der Mosel, die haben einen Katalog erstellt. Der Katalog der historischen Weinbaulandschaften heißt ja, da sind so ungefähr 25 Weinbergslagen oder Teile von Weinbergslagen drin, die nicht flurbereinigt wurden und die immer noch so aussehen wie vor hunderten von Jahren. Dieser Teil ist dort auch drin in diesem Katalog. Naja, jetzt hatte ich aber auf einmal 2 Hektar Weinberge im Steilhang, Einzelfallerziehung, terrassiert, nicht mechanisierbar, 2 Hektar mehr.
Ja.
Man muss sich ja daran auch gewöhnen und man muss sich darauf einstellen. Und der folgende Herbst, aus dem wir jetzt einen Wein im Glas haben, 2002, da waren die Trauben gesund, traumhaft, reif, sehr schön. Und ich stand mit meinen Leuten da und es wurde Regen gemeldet und wärmere Temperaturen. Das heißt, stand die Gefahr, dass die Trauben dann sehr schnell faulen. Und ich musste diese Trauben reinbekommen, hatte aber, weil ich mich verschätzt hatte, nicht genügend Erntehelfer. Und ich stand da in dem Weinberg mit meinen Leuten und habe die angetrieben wie ein Sklaventreiber.
Schneller!
Macht, und wir müssen das schaffen. Und weil ich wusste, das ist aussichtslos, ich brauche 2-3 Tage, bis ich das alles drin habe und der Regen wird da richtig reinhauen und es wird dann wahrscheinlich nicht mehr so gut. Jedenfalls, während ich dann so stand, fuhren auf einmal 2 Kleinbusse, Transporter, wie man die nennt, vor. Und in jedem saßen 9 Leute und stiegen aus, vorne auf, der Winzer.
Der dir das verkauft hat.
Winzer, der mir das verkauft hat. Und die Leute waren alle mit Eimer und Schere bewaffnet und schlossen, ohne ein Wort zu sagen, auf mit meinen Leuten und haben Trauben gelesen. Und ich bin dann zu ihm hingegangen, zu dem Winzer, und habe gesagt, was denn los sei. Und dann hat er mich da, ich will nicht sagen, angepflaumt, aber man hat gemerkt, er war aus dem Häuschen und hat gesagt, ich habe dich beobachtet von der anderen Seite. Ich habe euch ja, ihr seht, ihr kämpft. Wenn mit dieser Anzahl von Leuten schaffst du das nicht. Ja. Und du weißt, es gibt Regen. Wir müssen das schaffen, diese Trauben zu ernten. Und dann habe ich den angeguckt und da habe ich gesagt, oh, das ist ja, aber warum? Da sagt er, ja, wir sind fertig mit der Lese auf der anderen Seite und meine Leute fahren in 2-3 Tagen zurück in ihre Heimat und ich konnte das nicht mit ansehen und deswegen helfen wir dir jetzt.
Krass, oder?
Ja, ich stand da, hatte ein Tränchen im Auge und und habe dann gemerkt, was eine richtige Winzerseele ist. Mhm. Das hat zwar auch mit Kollegialität zu tun, mhm, aber es war mehr als das. Es einfach nicht aufzugeben, ja, diese Trauben, und einfach der Wille, das Beste rauszuholen aus diesem Weinberg. Mhm. Und das hat sich ja auch verknüpft mit dem Willen, dass der Weinberg weitergemacht wird. Das heißt, diese Beziehung Winzer zu seinem Land, mhm, ja, das hat nichts mit, wie dieser Begriff Blut und Boden oder sowas, ja, das hat auch nichts mit Besitzfürstentum, ja, oder sonst was zu tun. Es ist einfach dieser Bezug, dass man etwas Besonderes hat, ja, was man bewirtschaften muss, worum man sich kümmern muss. Ja.
Und das ist quasi die erste Flasche aus diesem geretteten Jahrgang.
So ist es.
Oder eine der ersten,
aus diesem,
der erste
aus
Jahrgang.
Teil, aus diesem Bereich. Aus hatte ja vorher schon die kleine Parzelle.
Klar.
Aber das ist eben,
ja,
aus diesem Jahr.
Wie toll.
Wo mir da geholfen wurde.
Mensch, da stoßen wir nochmal an auf den.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Auf, auch auf deinen Mentor. Wie hieß der?
Erich.
Auf Erich. Wahnsinn, wie dieser Wein so den Mund auch auskleidet, ja, was der für eine Power da ausbreitet, irre.
Ja.
Also, sehr, sehr fein.
Es ist ja eine Spätlese im klassischen, ja, Sinne, das heißt.
Ja, du hast mal irgendwo gesagt, ja, Prädikate sind für dich wie die unterschiedlichen Disziplinen beim Sport. Welche Sportdisziplin entspricht denn einer Spätlese?
Also, die Spätlese hat ja leider heutzutage ein bisschen ein Häkeldeckchen-Image.
Ja.
Das ist vielleicht nicht das, ja, allerhipste Prädikat.
Nee, richtig.
Aber es ist ein ganz tolles Prädikat, denn fangen wir bei den Disziplinen mal mit dem Kabinett an. Der Kabinett, der ja deutlich populärer ist, oder man könnte fast sogar sagen, gehypt wird derzeit. Das ist ja ein Wein, der relativ früh gelesen wird, wenn die Trauben zwar reif sind, aber noch nicht hochreif oder überreif sind. Das bedeutet, die Trauben sind gesund, das ist sehr wichtig. Da ist dann kein Gramm Botrytis dabei oder sollte nicht dabei, nee, sein. Man hat ein Mostgewicht, was, selbst wenn man den Wein trocken ausbauen würde, dem Wein vielleicht 10 Volumenprozent Alkohol geben würde. Aber dadurch, dass man da natürlich die Restsüße belässt und nicht der ganze Zucker der Traube zu Alkohol vergoren wird, hat er eben noch weniger Alkohol, mhm, zwischen 7 und 8,5% Alkohol. Das ist ein Wein, der eher leicht ist, der spritzig ist, der auch noch eine gewisse Säure hat, mhm, haben soll, mhm, und haben darf. Und da muss man auch gezielt drauf hinarbeiten. Solche Weine kann man auch nicht mit extrem niedrigen Erträgen machen, weil dann wird er nämlich zu kraftvoll, zu fett. Also dann bekommt man einfach keinen Kabinett. Das heißt, ein gewisser Ertrag sollte dann schon da sein. Das macht ihn natürlich auch weniger dicht. Das, ja, ist einfach so. Und man könnte sagen, auch weniger nachhaltig. Er soll, mhm, auch nicht so nachhaltig sein. Mhm. Also ein Kabinett mit einem sehr langen Nachgeschmack, nachhaltig, ist kein Kabinett. Mhm. Der Kabinett sollte einen irgendwann in Ruhe lassen, dass man Lust hat, den nächsten Schluck zu nehmen. Ja. Bei der Spätlese ist das anders. Bei einer Spätlese liest man die Trauben. Zunächst mal bedarf es auch bei der Spätlese eines niedrigeren, deutlich niedrigeren Ertrages. Ähnlich wie bei einem großen Gewächs. Und ich finde, dass bei der Spätlese die Trauben auch gesund sein sollten. Dass da so wenig Botrytis im Spiel sein sollte wie möglich. Mhm. Bei einer Auslese ist das anders. Aber eine Spätlese, ja, sollte aus gesunden Trauben bestehen, die aber sehr reif sind, hochreif. Perfekt reif sind, und darum, mhm, geht es, um Perfektion bei der Spätlese. Und dann hat man Trauben, die ein Mostgewicht haben, welches dazu führen würde, wenn man den Wein ganz trocken machen würde, dass man einen Alkoholgehalt von 12, vielleicht sogar 12,5 Volumenprozent hätte, also, mhm, im Grunde genommen die Basis eines großen Gewächses.
Ja.
Und insofern ist die Spätlese eher das Pendant zu einem großen Gewächs. Dementsprechend perfekt müssen auch die Trauben sein, wie bei einem, mhm, großen Gewächs. Und das führt dann dazu, dass man einen Wein hat, der deutlich intensiver ist, ausdrucksstärker ist als ein Kabinett, aber immer noch diese Leichtigkeit hat, immer noch dieses Trinkvergnügen, diesen Trinkfluss hat. Mhm. Oft ist es ja so bei einer Auslese. Eine Auslese kann das auch haben, verstehe mich nicht falsch, aber oft,
ja,
ist
eine
so,
Flasche Auslese trinkt man aber nicht, ne? Das ist dann zu intensiv.
Genau, eine Auslese ist in der Regel deutlich, man könnte sagen, viskoser oder,
ja,
oder etwas siropöser. Ja, es siropös gibt auch diese leichten, eleganten Auslesen, aber, ja, wenn man in den Bereich Goldkapsel-Auslese geht,
ja,
das ist dann schon etwas mundauskleidender noch. Ja. Aber die Spätlese hat, wie gesagt, immer noch diesen Fluss. Ja, das kann man sehr, sehr gut trinken, aber man hat diese Intensität und diesen Ausdruck auch von der Lage. Also dieser Charakter, wo der Wein gewachsen ist, kommt eben ganz stark durch. Und da muss man sich auch von Anfang an beim Weinbau drauf einstellen, was Ertrag angeht, die Bewirtschaftung angeht, die Erziehung angeht, die Laubarbeit und so weiter. Deswegen ist Spätlese eine andere Disziplin als die Erzeugung eines Kabinetts.
Aber ich habe rausgehört, du bist jemand, der lieber eine Spätlese trinkt als ein Kabinett.
Das kommt auf die Gelegenheit an. Das kommt auf die Gelegenheit an. Also ich liebe Kabinett und das ist ein Wein, den man zu jeder Gelegenheit trinken kann. Immer bei der Spätlese. Eine Spätlese ist für mich nicht der perfekte Essensbegleiter. Kommt auf das Essen an, aber es ist nicht der Allround-Essensbegleiter. Also Kabinett kann man schon zu vielem trinken, aber Spätlese, da wird es dann natürlich süßer. Und es wird auch dann intensiver. Und es gibt tolle, selbst also eine gereifte Spätlese kann man, ich habe eben den Sauerbraten erwähnt, genau. Auch schön zum Sauerbraten trinken. Total, ja. Besonders wenn er schön würzig ist, der reinigte Sauerbraten.
Oder eine Roulade, alles, was so ein bisschen in so eine süßlichere Richtung geht.
Genau.
So, ist ja auch eine Gewürzgurke drin, die oft eben so ein bisschen Süße auch schon mitbringt. Ne?
Also genau.
Jetzt in der Roulade, nicht in der Spätlese.
Ja, ja.
Ja. Lass uns mal nochmal zurückspringen zu deinem familiären Hintergrund. Und dein Werdegang im Weingut, du hast ja eben schon mal ein bisschen was erwähnt, du hast deine drei älteren Schwestern erwähnt vor allen Dingen, also deine Mutter stammt von der Saar, dein Vater von der Mosel, drei ältere Schwestern, was für ein Verhältnis hattest du oder hast du zu denen? Du bist ja dann quasi das Nesthäkchen.
Ich bin das Nesthäkchen, ja. Manchmal witzel ich, dann sage ich, mit meiner Großmutter zusammen hatte ich 5 Mütter.
Ja. War das so?
Meine Großmutter, die hat ja auch bei uns im Haus gelebt. Aber also ich meine das im positiven Sinne. Ich grunze dabei, wenn ich das sage.
Ich meine das ja Mütter, auch positiv, die Frage. Also was ist das für eine Familiendynamik dann?
Mütter im Sinne von auch bemuttert werden. Ja, ich war wurde schon auch ein bisschen verwöhnt.
Ja.
Und das Verhältnis ist heute noch sehr gut zu meinen Schwestern. Meine Mutter lebt leider nicht mehr, mein Vater auch nicht und meine Großmutter natürlich auch nicht. Aber wir hatten ein sehr harmonisches Familienverhältnis bei uns, wo immer der eine für den anderen da war und so ist das auch heute noch. Und das ist natürlich, wenn man aufwächst, besonders wichtig, aber es hilft einem auch später als Erwachsener. Man möchte ja diese Verbindung auch nicht missen. Möchte auch eine ähnliche Harmonie in der eigenen Familie haben, was meiner Frau und mir mit unseren Kindern auch gelungen ist.
Ist ja auch nicht immer gegeben, aber ja, schön. Bei dir im Verkostungsraum war mir dann aufgefallen, als wir bei dir zu Gast sein durften, da hängen ja Schwarz-Weiß-Fotos. Dein Vater, dein Opa, die waren da sehr präsent in diesem Raum. Vielleicht auch, also die hingen neben der Tür und man hat natürlich auf dich geschaut, du hast was präsentiert, aber ich habe auch oft zu denen geschaut und ich hatte so ein Gefühl, dass die irgendwie mit dabei sind. So, das ist ja auch eine Aussage, dass die da hängen.
Man hat, ich glaube, das geht vielen Winzern so, die in einem Familienbetrieb aufwachsen, diesen Betrieb übernehmen, dass man besonders, wenn da schon mal 2 Generationen vorher waren, dass man auch mit so einer gewissen Mission vertraut wird. Also man ist auf einer Mission und will das Weingut, das man übernommen hat, in dem Moment, wo man den Staffelstab in die Hand bekommt, möglichst ordentlich und erfolgreich führen und an die nächste Generation weitergeben. Und das ist ja eine lebensfüllende Aufgabe. Und das heißt, man denkt natürlich auch während seiner Arbeit auch darüber nach, dass man ja nur Verwalter da ist und das weitergibt und man es von jemandem bekommen hat, nämlich von dem eigenen Vater und der von seinem Vater. Das ist sowohl etwas sehr, sehr Schönes, aber auch etwas Verpflichtendes. Das ist beides. Und deswegen denkt man ja auch an die, von denen man den Staffelstab in die Hand bekommen hat. Und mehr noch, die haben einen ja auch, also mein Großvater habe ich leider nicht kennengelernt.
Okay.
Der ist 5 Monate vor meiner Geburt gestorben, relativ jung im Alter. Aber mein Vater hat mir viel mit auf den Weg gegeben. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mein Vater war, man könnte sagen, mein bester Freund. Und wir haben sehr viel miteinander gesprochen und sehr viel ausgetauscht. Und es gab bei uns keinen Generationenkonflikt. Das kann nicht jeder sagen. Nee. Das ist ja nichts Selbstverständliches. Aber mein Vater hat mich machen lassen. Er hat mich unterstützt. Und er hat mir natürlich auch immer sehr viel aus der Vergangenheit erzählt, auch von seinem Vater, den ich, wie gesagt, nie kennengelernt habe. Er hat mir nicht nur von der Geschichte der Familie, aber auch von der Geschichte unseres Umfeldes, von unserem Dorf, von unserer Weinbauregion, vom Weinbau selbst erzählt. Hat das oft getan und gerne getan, wenn ich mit ihm im Auto unterwegs war. Und ich habe das alles abgespeichert und zehre davon auch, nutze das. Und er hat mir auch gesagt, war so, oder ich habe mich mit ihm darüber ausgetauscht, wo wir denn hinwollen, auch mit dem Weingut. Das klingt natürlich, wo mein Vater jetzt nicht mehr da ist, immer noch nach. Und es hat Wirkung auf das, was man tut, auf das, was man denkt, die Pläne, die man macht. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, was heißt eigentlich, das ist etwas sehr, sehr Schönes.
Ja, das erklärt es auch. Wie war denn dein Einstieg in den Betrieb? Ging das so schleichend oder gab es einen abrupten Übergang von deinem Vater zu dir?
Also da ich der Jüngste von vier Kindern bin, war mein Vater, als ich meinen Abschluss der Winzerausbildung gemacht habe.
Du warst auch in Geisenheim, ne?
Ich war in Geisenheim, ja. Und da war er aber schon in einem Alter, wo er sich über Hilfe gefreut hat.
Okay.
Ich hätte mir auch vorstellen können, danach noch in ein anderes Weingut zu gehen und ins Ausland zu gehen beispielsweise. Aber ich habe auch gemerkt, dass er danach, dass er gehofft hat, dass ich ihm helfe oder dass ich dann direkt in den Betrieb komme, und habe das auch gemacht. Ich hatte vorher schon etwas Erfahrung im Ausland gesammelt.
Du warst, glaube ich, in Kanada, ne, in der Champagne.
Ja, genau. Und war eine gewisse Zeit Gasthörer auf einer Universität in Kalifornien.
Also bist schon mal ein bisschen rausgekommen aus der Moselschleife.
Ja, das
so. Bin ich bevor du wieder verhaftet wurdest.
Ja, es war ja keine Verhaftung, ich habe es ja aus freien Stücken gemacht.
Ja.
Man kann, glaube ich, nicht in so einen Betrieb, wo ja schon feste Strukturen sind, wo Mitarbeiter sind, die teilweise schon lange Jahre dabei sind, kann man nicht einfach wie auf ein Pferd springen und losreiten, sondern das ist wirklich, das ist eine langsame Übergabe, Übernahme, die auch nicht Monate dauert, sondern ich muss sagen auch nicht mal Jahre, sondern sogar fast zwei Jahrzehnte, bis man wirklich sagen kann, so jetzt habe ich's, jetzt habe ich alle Züge ganz fest in der Hand und jetzt kann ich das. Und klar, bei dem einen geht das schneller, muss es vielleicht auch schneller gehen, bei dem anderen weniger schnell, aber mit 15 ständigen Mitarbeitern, die im Betrieb dann drin sind, die, wie gesagt, schon vielleicht längere Zeit da sind, da muss man sich schon eingewöhnen und die Mitarbeiter sich an einen selber auch gewöhnen, wenn man mal neue Ideen reinbringt.
Du hast eben gesagt, dein Vater hat dich machen lassen. Konntest du Dinge ausprobieren und verändern?
Ja, von Anfang an.
Ja, was zum Beispiel?
Der damalige Kellermeister und ich, wir haben in dem Jahr 1998, also das war direkt das Jahr, nachdem ich in den Betrieb reinkam, die Vergärung komplett auf Spontangärung umgestellt. Das heißt, es wurden keine Reinzuchthefen verwendet, der Most wurde nicht angeimpft mit einem Hefestamm, der dann den Most zu Wein vergärt, sondern wir haben einfach, das macht man eben so bei der Spontangärung, die Fässer voll bis oben hin und macht das Gärröhrchen drauf und man macht dann gar nichts mehr.
Ja, fängt es irgendwann an zu blubbern.
Bis der Most von alleine anfängt zu gären, bis die eigenen Hefen, die einfach von Natur aus im Most sind, dann mit der Gärung beginnen, also sich vermehren und den Zucker zu Alkohol vergären. Und dabei entstehen eben auch Aromen. Und dann sind es verschiedene Hefestämme, die da tätig werden und die alle in gewisser Weise ihren aromatischen Fingerabdruck dem Wein auferlegen. Und das schafft Komplexität, Vielfalt an Aromen, aber auch strukturell, auch im Mundgefühl, eine feinere Körnung. Und ich würde niemals sagen, Weine, die mit Reinzuchthefe vergoren sind, sind grundsätzlich schlechter als spontan vergorene. Das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Aber vom Stil, von der Charakteristik her, gerade beim Moselwein, halte ich die Spontangärung für die beste Art und Weise, einen Most zu Wein zu vergären.
Aber als du ankamst, wurde es anders gemacht.
Da wurde es noch anders gemacht.
Und überall im Dorf wahrscheinlich genauso.
So ist es. Ja? So ist es.
Ja.
Und das war auch am Anfang, wenn man da vom Hölzchen aufs Stöckchen auf einmal springt.
Muss man Lehrgeld bezahlen?
So. Ja, also die Weine waren nicht schlecht, aber sie waren doch sehr anders. Und vor allen Dingen haben wir den Weinbau, den kann man nicht innerhalb von einem Jahr auf diese Art der Kellerwirtschaft abstimmen oder umstellen.
Das, hat das heißt auch so, wie gedauert. Die Trauben dann reinkommen sozusagen? Oder wie,
nein, wie die Trauben, wie der Weinberg bewirtschaftet, ja. Sagen wir mal, welche Inhaltsstoffe die Trauben und damit der Most hat, die ja, sehr wichtig sind. Ja. Denn das sind ja nun mal die Edukte, die dann von den Hefen in Produkte umgewandelt werden.
Und, Edukt.
Und das... Das muss auch stimmen. Und dann sind natürlich am Anfang die Weine sehr wild. Das heißt, man hat dann Noten von Schwefel, das was faule Eierrichtung gehen kann. Ja. Ja, und gerade zu der Zeit, da war eben das Gebot der Stunde, sehr saubere, sehr klare Weine zu machen. Fruchtbetont, auch vielleicht sogar Aromen fokussiert auf die Leitaromatik, zum Beispiel jetzt bei der Rebsorte Riesling, also Zitrus oder tropische Früchte oder
Pfirsich so ein bisschen.
Pfirsich, genau.
Da gab es dann eben Aromahefen, ne, die da sowas auch rausgearbeitet haben.
Genau,
gibt's es ja immer noch,
wurden muss man sagen. Hefen gezüchtet, die gewisse Leitaromen sehr pointiert rausstellen, aber das führt eben auch zu einer Uniformierung und auch zu einer Eindimensionalisierung des Aromenspektrums. Das wird ja eingegrenzt. Dann riecht das Ganze nur nach Pfirsich. Und dann irgendwann denkt man, da hätte ich auch Pfirsichsaft trinken können, wenn der Wein nur nach Pfirsich schmeckt.
Eine gute Gelegenheit, nochmal in einen vieldimensionalen Wein reinzuriechen und reinzuschmecken, nämlich deine letzte Flasche, die 2002er Peace Water Goldtröpfchen Riesling Spätlese. Und vielleicht auch mal ein guter Anlass, weil das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das ist natürlich auch ein Wein, der eine gewisse Süße hat.
Ja.
Mal mit dir über Süße und Restsüße zu sprechen. Was für ein Verhältnis hast du überhaupt zu Süße im Wein?
Ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Süße im Wein und das sagt hier ein Moselwinzer. Wir haben gerade in Deutschland, gerade mit der Rebsorte Riesling, ein gewisses Restsüße-Dilemma, könnte man sagen. Aber was ich damit meine ist, auf der einen Seite ist die Restsüße ein Stilmittel, mit dem wir ganz besondere Weine machen können, die einen ganz, ganz besonderen Ausdruck haben und eigenständigen Charakter haben, gerade in Kombination mit der Rebsorte Riesling auf unseren skelettreichen Böden, an der Mosel besonders der Schieferboden. Man hat auf der einen Seite die Mineralität, dieses Salzige, was herzhaft ist, und auf der anderen Seite die Frucht. Riesling ist eine sehr edle Traube, gilt ja auch als Königin der Rebsorten, so wird sie in Deutschland genannt. Aber wenn man Riesling auf einem eher neutralen Boden anbaut, dann hat man eben einen fruchtigen Wein. Und wenn man ihm Restsüße belässt, dann ist es eben ein sehr fruchtiger Wein. Wenn man aber Riesling auf einem sehr mineralienreichen Boden wie dem Schieferboden anbaut, kommt auf einmal zu dieser Frucht auch noch eine herzhafte Komponente. Wie gesagt, salzig, rauchig. Ja, durchaus, wenn ich sage herzhaft, fast ein bisschen fleischig, würzig. Mhm. Man könnte das ungefähr vergleichen mit einer tollen Honigmelone, einer Cavaillon-Melone, schön reif, und einem ganz tollen Parmaschinken. Beides für sich ist schon klasse, aber wenn man es dann kombiniert, ist das Ganze plötzlich mehr als die Summe seiner Teile. Und so ist das auch mit der Kombination mit dem Riesling und dem Schiefer. Und wenn dann diese Süße dazu kommt, hat man einen wirklich unvergleichlichen Wein. Das ist nirgendwo anders auf der Welt so erzeugbar. Und das ist ja mehr als nur ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja bei uns eine richtige Kultur, auch wie mit diesem Stilelement der Süße gearbeitet wird. Weniger oder mehr Restsüße. Je nach Reifegrad der Traube, je nach Verständnis für die Lage. Auf der anderen Seite schafft diese Unvergleichbarkeit aber auch das Problem, dass man sich nicht vergleichen kann auf der Weltbühne. Wenn man die großen Weißweine dieser Welt probiert, nehmen wir mal die aus Burgund, große Chardonnay aus fantastischen Lagen.
Alle trocken.
Die sind alle trocken. Nehmen wir große Weißweine von der Loire, die sind alle trocken. Gut, es gibt da vielleicht auch Chenin Blancs, die sind halbtrocken, aber in der Regel trocken. Nehmen wir die großen österreichischen Weine, die großen italienischen, die großen Weißweine auch aus der neuen Welt. Es gibt da ganz hervorragende kalifornische Chardonnays als Beispiel. Diese Weine sind alle trocken und wenn man sie nebeneinander stellt, kann man sie vergleichen, weil sie alle trocken sind. Ja. Das kann man mit einer Spätlese, wie sie jetzt hier im Glas ist, nicht, weil sie völlig rausfällt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja die Weine mit Restsüße eine relativ neue Erfindung sind, denn nehmen wir mal die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, sagen wir mal um 1900, Da haben die Moselweine und generell auch die deutschen Rieslinge von Mosel und Rhein zu den teuersten Weinen der Welt gehört. Sie waren die teuersten Weine der Welt. Zu dieser Zeit war es aber, bis auf sehr, sehr edelsüße, konzentrierte, edelsüße Weine, war es nicht möglich, Weine feinherb oder fruchtsüß auszubauen. Man konnte sie vielleicht so ausbauen, aber es war schwer, sie zu füllen und zu transportieren, weil die Gefahr der zweiten Gärung, der Nachgärung bestand. Es war schwierig, Weine steril zu filtrieren oder steril zu füllen und damit haltbar zu machen. Die Gefahr, dass sie nochmal in der Flasche nachgären, wobei ja dann CO2 und Druck entsteht und die Flasche dann platzt, diese Gefahr war zu groß. Das heißt, der große Ruf der Weine, wie gesagt, es waren damals die Weine der Welt, die wurden begründet durch trockene Weine. Erst natürlich war das ein total großartiges Erlebnis, mal einen restsüßen Wein zu haben. Ja, wie gesagt, wenn er von Haus aus restsüß geblieben ist, aufgrund seiner Dichte. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Nachfrage nach diesen süßen Weinen sehr groß war. Und man hat dann, der Mensch ist erfindungsreich, man hat dann Methoden entwickelt, um eben Weine mit Restsüße füllen zu können, steril füllen zu können. Und das hat dann zu einem Aufschwung an restsüßen Weinen geführt, aber auch dazu, dass dann irgendwann sehr viel restsüßer Wein produziert wurde und dieses Stilmittel übertrieben wurde. Ja. Die Weine waren dann süß und sie waren zu süß. Und es hat zur Dichte, zur Energie, zur Konzentration des Weines nicht mehr gepasst. Sie waren einfach oberflächlich süß. Und damit haben wir ja heute auch zu kämpfen mit diesem Stigma des süßen Moselweines. Deswegen halte ich es für so ausgesprochen wichtig, dass wir uns an der Mosel besonders viel Mühe mit großen trockenen Weinen, wie beispielsweise den VDP-großen Gewächsen, dass wir diese Weine produzieren von allerhöchster Güte. Und
die sind ja alle sehr trocken.
Und die kann man dann international auf die Bühne stellen und sagen, dann vergleichen wir doch mal diesen großartigen, ich nenne jetzt mal einen Peace Porter Goldtröpfchen, ein großes Gewächs, vergleichen wir das doch mal mit einem Grand Cru aus Burgund oder mit einem großartigen Chardonnay Reserve aus Kalifornien oder einem Elsässer, einem trockenen Elsässer Riesling oder einem tollen trockenen Wein aus Österreich. Das ist, finde ich, im Moment für uns eine sehr wichtige Aufgabe. Das bedeutet nicht, dass wir die restsüßen Weine sein lassen sollen. Im Gegenteil, die Kabinette erfreuen sich immer größere Beliebtheit. Auch hier gilt es auch an einem Profil zu feilen, ein Profil herauszuarbeiten, dass die Kabinette nicht entweder 60 Gramm Restzucker oder 20 Gramm Restzucker haben, sondern dass man da auch so einen Stil findet, auch eine Verbindlichkeit schafft. Beim Konsumenten. Und natürlich wird auch die Natur uns immer wieder die Möglichkeit bieten, großartige edelsüße Weine auslesen, Beeren auslesen oder sogar Trockenbeeren auslesen zu produzieren, die wirkliche Präzionen sind, Raritäten sind und als solche auch vermarktet werden sollten.
Da das jetzt ja gereifter Wein ist, die Spätlese, was passiert denn mit der Süße bei der Reife der Weine?
Bei Weinen mit einer natürlichen Restsüße, wo die Gärung entweder von alleine ausgeklungen ist oder wo die Gärung gestoppt wird, da handelt es sich hauptsächlich um Fruktose. Zu Beginn, das ist bei jeder zuckerhaltigen Flüssigkeit so, hat man, also Saccharose besteht aus Fruktose und Glucose, jetzt wird es ein bisschen chemisch. Fruktose ist der Fruchtzucker, Glucose ist der Traubenzucker. Und Glucose, der Traubenzucker, das ist der sehr süß schmeckende, fast ein bisschen klebrig, sattmachende oder sättigende Zucker, der energetisch am hochwertigsten ist, also da ist am meisten Energie drin.
Geht direkt ins Blut.
Genau, es gibt ja diese Traubenzuckertabletten, die man nimmt, wenn man nur eine Prüfung hat oder man muss viel denken oder so im Sport. Die Hefen, wenn sie damit beginnen, den Most zu Wein zu vergären, stürzt sich erstmal auf die Glucose, auf den klebrigen, energiegeladenen Traubenzucker und verarbeitet den zu Alkohol. Das heißt, wenn man die Gärung stoppt oder die Gärung anhält an einem gewissen Punkt, ist das, was an Restsüße bleibt, hauptsächlich Fructose, weil die Glucose von der Hefe schon verstoffwechselt wurde. Und diese Fructose ist aber ein sehr eleganter Zucker im Geschmack, geschmacklich eleganter Zucker. Hat auch ein Kohlenstoffatom weniger, also es ist kein sechseckiger Ring, sondern ein fünfeckiger Ring. Lässt sich auch leichter aufspalten, das heißt auch leichter zu verstoffwechseln. Und sie schmeckt viel feiner, eine leichtere Süße. Mhm. Anders ist das, wenn ein trockener Wein mit sogenannter Süßreserve gesüßt wird. Das Süßreserve ist ein Most, der von den Gären gehindert wurde, indem er unter Druck gesetzt wurde oder in einem Drucktank oder der geschwefelt wurde in einem Ausmaß, dass da nichts mehr gärt. da hat man einfach einen höheren Glukoseanteil, das schmeckt man den Wein noch an. Die schmecken einfach pappiger. Das wäre dann das, wenn man so an so billige, süße Weine von früher denkt. Die wurden so gemacht. Aber ein feiner Moselwein mit natürlicher Restsüße, da ist eben das, was man an Süße schmeckt, Fructose. Und das schmeckt sehr elegant und sehr fein. Und diese Süße, wenn der Wein reift, tritt auch geschmacklich immer mehr in den Hintergrund, weil diese, nennen wir sie mal Kohlenhydrate, die da drin sind, die polymerisieren, bilden längerkettige
Verketten sich
Stoffe.
Mehr,
ne? Genau, also es gibt dann längerkettige Kohlenwasserstoffe, die natürlich auch eine gewisse Süße haben, aber weniger. Also die bringen weniger Süße auf die Zunge, aber tragen dafür mehr zur Struktur bei, auch zum Körper des Weines. Das heißt, der Wein wird insgesamt runder, balancierter und weniger süß. Und dann entsteht plötzlich etwas, wie bei dieser Spätlese, da kann man gar nicht mehr sagen, das ist ein Süßwein. Nee. Man schmeckt, das ist nicht trocken, es ist aber auch nicht wirklich süß, sondern es ist etwas, was in sich harmonisch und perfekt ist. Das ist was, wirklich was Ganzheitliches. Und es bringt einen Geschmack auf die Zunge, den man sonst von nirgendwo her kennt. Also das schmeckt nicht wie ein Chardonnay oder ein Sauvignon Blanc oder ein Chenin Blanc oder ein Weißburgunder oder ein Grauburgunder. Es ist ein Riesling, gerade von der Mosel, mit dem Schiefer, mit dem Alter, mit einer gewissen Restsüße. Das ist wirklich einzigartig.
Und das ist ein tolles Mundgefühl. Also das auch nochmal verstärkt, was du eben gesagt hast, diese Haptik, die da auch vielleicht durch diese polymerisierten Zuckermoleküle reinkommt. Das ist irgendwie was man selten, finde ich, so harmonisch dann wahrnehmen kann. Ne? Also es gibt natürlich Weine, die Struktur auf Struktur gebaut sind und oder auch auf Cremigkeit, da ist dann aber nur Creme. Und hier hast du ja aber die Cremigkeit noch mit einer Süße und einer tollen Säure verbunden. Also da passiert ganz viel im Mund lange. Ja. Jetzt gehen wir mal aus der Nerd-Ecke, der Chemie-Ecke, nochmal ein bisschen raus. Ich würde natürlich gerne mit dir auch ein bisschen über die Spezifität deiner Lagen sprechen, vielleicht um reinzukommen, da ihr ja Weine an Mosel und an Saar ausbaut. Sag mal was über die Unterschiede dieser beiden Flüsse.
Ja.
Oder der Weine, die an den Ufern dieser Flüsse wachsen.
Gerne. Also das Weinbaugebiet hieß ja bis vor 15 Jahren einmal Mosel, Saar, Ruwer.
Ja, steht auf den alten Etiketten noch drauf, habe ich noch ein paar.
Also selbst hier steht es noch drauf, weil die Flasche ja von 2002 ist, 2002er Jahrgang, da steht es noch. Das Weinbaugebiet besteht eben aus diesen drei Flüssen und da sind noch ein paar Flüsse mehr, die man aber nicht alle im Namen dann verwendet hat. Aber das sind eben, ist die Mosel mit ihren zwei Hauptflüssen, Saar und Ruwer. Wir haben Weinbergsbesitz an der Mosel und an der Saar. Ich bin selber halb von der Saar, weil meine Mutter Saarwinzerin war und fühle mich in beiden Teilen zu Hause. Und die Unterschiede sind schon deutlich, wie ich finde. Einmal findet man an der Saar andere Arten von Schieferböden als an der Mosel. Und dann liegt die Saar höher als die Mosel, denn sie fließt ja in die Mosel. Das würde ja sonst nicht gehen. Und dann kommt noch dazu, dass die Saar komplett in den Hunsrück eingebettet ist. Also die Mosel ist ja Teil des rheinischen Schiefergebirges und besonders eben der Hunsrück, das südliche Mittelgebirge. Auf der südlichen Uferseite, auf der nördlichen Uferseite ist die Eifel, die wesentlich jünger ist, geologisch und vulkanischen Ursprungs. Das heißt, der Hunsrück ist recht kühl und hat auch eine kühlende Wirkung auf das Anbaugebiet Saar. Und die Saar fließt von Süden nach Norden. Wenn man sich jetzt vorstellt, sie würde in einer ganz geraden Linie fließen, hätte man direkt am Fluss, hätte man gar keine Südlagen. Da gäbe es nur Ost- oder Westlagen. Natürlich macht der Fluss auch mal eine Biegung. Aber das ist trotzdem der Grund, warum die meisten Spitzenlagen der Saar in Seitentälern wiederum dieses Seitentales liegen. Weil man dort die Süd-Südwest-Exposition hat. Das ist bei dem berühmten Schatzhofberg so, das ist beim Ochfener Bockstein so, das ist so bei dem Wawaner Herrenberg, bei der Eiler Kupp, beim Saarburger Rausch. Der Saarburger Rausch liegt relativ nah an der Saar, muss man sagen. Aber Bockstein ist ein richtiges Seitental. Und das heißt, die Lage der Saar ist recht südlich, nämlich unter dem 50. Breitengrad. Das liegt also so südlich, kann man sagen, wie Rheinhessen.
Ja, stimmt.
Das denkt man erst nicht, aber die Saar hat eben also diese südliche Breite. Und die Tage sind im Sommer auch oder während der Wachstumszeiten sind die auch recht warm, aber wenn die Sonne weg ist, dann fließt die Kaltluft vom Hunsrück in das Tal ein und dann wird es schlagartig kalt. Das heißt, der Stoffwechsel verändert sich in der Traube durch diese Temperaturschwankung, Temperaturveränderung. Einmal wird der Zuckeraufbau gestoppt. Das heißt, die Zuckerproduktion geht nicht bis ins Unendliche. Man hat dadurch leichtere Weine, salopp gesagt. Aber die Säure wird auch erhalten. Mhm. Eine sehr feine Säure, muss man sagen. Und die Aromen werden nicht über Nacht verstoffwechselt, sondern auch die bleiben erhalten und sie bilden sich auf eine besondere Art aus. Das heißt, da entstehen an der Saar Weine, die wie ein Sportwagen sind. Die haben einen Rahmen in Leichtbauweise. Ja? Und durch diese feine Säure und durch die Spannung mit der Mineralität des Schieferbodens, der dort sehr oft rot ist, roter Schieferboden oder grauer Schieferboden, das sind sehr mineralienreiche Böden, die den Weinen sehr viel Mineralität und Spannung und Energie geben, ja, wie bei einer elektrischen Spannung, Säure, Salz gibt Energie. Und dadurch hat dieser Sportwagen einen sehr starken Motor. Und durch diese sehr, sehr feine Aromatik eine extrem elegante Karosserie. Also deswegen spreche ich von einem Sportwagen. Diese Analogie hinkt vielleicht, aber man kann es damit relativ gut erklären. Mhm. An der Mosel hat man am häufigsten den blauen Schiefer. Das ist ein sehr stark verwitterter, weicher Devonschiefer, der eine andere Aromatik gibt, auch eine andere Wirkung auf die Rebe und damit auf den Wein hat. Die Weine bekommen dort eine sehr feinkörnige, samtige oder seidige Mineralität. Nicht so scharf, könnte man sagen, wie an der Saar, sondern sehr, sehr fein. Aber sie bekommen auch etwas Barockeres, etwas Schwereres dadurch, etwas Runderes. Und deswegen hat man schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Weinen von der Mosel und denen von der Saar. Die Moselweine sind oft noch opulenter, in der Säure etwas gemäßigter. Und auch in der Aromatik geht das dann oft in Steinobst, aber auch was Graffitiges, so etwas wie Bleistiftspitze, nasser Stein. Und das gibt ihnen einen besonderen Charakter. An der Saar ist man eher bei frischen, auch Zitrus und Apfel, grüneren Früchten, geht es in die Richtung, aber auch sehr floral.
Kräutrig kann es auch so ein bisschen.
Kräutrig, ja. Floral, wie ein Parfum. Ja. Und eben diese unnachahmliche Leichtigkeit mit trotzdem sehr viel Energie. Denn die Energie im Wein ist dann eine positive Energie, wenn sie nicht kaloriengetrieben ist, also nicht durch Alkohol zustande kommt oder durch besonders viel Zucker, sondern wenn diese Energie durch diese Spannung zwischen Salz und Säure zustande kommt.
Dieses Energiethema, das hattest du auch bei dieser Probe neulich bei dir im Betrieb angesprochen. Und das war sowas, was mich sehr beschäftigt hat, weil du nämlich auch sagtest, große Gewächse jung zu trinken, macht dir gar keinen Spaß, weil die, oder jedenfalls nicht dauernd die zu trinken, weil die auch energetisch so aggressiv sind. Oder ich hatte auch das Gefühl, wir haben in diesen zwei Tagen sehr viel sehr junge, große Gewächse überall gezeigt bekommen, so immer der aktuelle Jahrgang. Und ich hatte oft das Gefühl, dass die sehr fordernd sind, wenn man die trinkt. Und du könntest auch erklären, warum. Könntest du das nochmal tun, bitte?
Ja, gerne. Gerne. Also generell haben junge Weine eine andere Wirkung auf einen, auf den Körper, als gereifte Weine. Das hängt einfach mit ihrer Reaktivität zusammen, so könnte man das bezeichnen. Denn diese jungen Weine sind chemisch noch nicht, haben sich noch nicht beruhigt. Sie sind noch nicht, also das ist, was ich jetzt sage, ist weniger von einer wissenschaftlichen Seite als von einer, also es ist auch nichts Esoterisches, sondern
Erfahrungswissenschaftlich.
Genau. Die jungen Weine, da passiert eben noch viel. Ja, wenn ich sage reaktiv, da sind natürlich auch noch, weil sie noch nicht gelagert sind und sich noch nicht stabilisiert haben, von ihren Inhaltsstoffen her reagieren die noch mit etwas oder mit dem Körper. Und das heißt, die nehmen einen schon in Anspruch. Also wenn man eine Probe macht mit jungen Weinen, dann braucht man danach eine längere Erholungsphase, als wenn man alte, reife Weine trinkt. Das ist einfach so. Alte Weine belasten den Körper viel weniger, wenn man so will. Also die gehen leichter durch. Ja. Wie gesagt, ich sage das auf mit eher simplen Worten, nicht auf irgendeine wissenschaftliche Art. Vielleicht ist es auch sehr schwer, das wissenschaftlich irgendwo dann zu erklären.
Ja, aber man hat ja sein Mundgefühl. Also man merkt ja irgendwie, finde ich, dann, dass diese Weine auch mit der Mundflora was machen. Ja. Also die sind einfach aggressiver als ein gereifter Wein.
Das finde ich schon. So ist es. Ja. Und dann kommt dazu, dass je nach Lage und auch je nach, sagen wir mal, Hochwertigkeit des Weines, man eine andere Wirkung hat. Also wenn ich eine Probe mache mit verschiedenen Chargen, verschiedenen Fässern oder Tanks, also Proben, Fassproben, die ich da stehen habe von einem Jahrgang, wenn das alles Chargen sind für einen Gutswein. Unser Gutswein, der heißt einfach nur Mosel-Riesling. Die verschiedenen Lots oder Fässer oder Chargen, die da reingehen, wenn man die durchprobiert, das ist relativ easy. Da können da 20, 25 Weine stehen und man probiert die so durch und das ist alles überhaupt kein Problem. Aber wenn ich nur 5 oder 6 Chargen habe, alle aus einer Lage, aber vielleicht in verschiedenen Teilen gelesen, zu verschiedenen Zeitpunkten gelesen, von einem großen Gewächs und ich beschäftige mich damit und probiere da 2-3 Mal rauf und runter, dann ist man danach fix und fertig. Ja. Die haben vom Alkoholgehalt her, gibt es da keinen großen Unterschied. Also es ist nicht der Alkohol und bei diesen Proben spucken wir ja auch aus. Mhm. Natürlich wird immer auch durch die Schleimhäute ein bisschen was aufgenommen über den Mund, aber man besäuft sich ja da nicht. Aber trotzdem, der Wein macht was mit einem und das ist einfach bei großen Gewächsen, diese Energie, die da drin ist, das hat so eine Wirkung, man ist danach dann wirklich fix und fertig. Da ist man bei der 4-fachen Anzahl von Proben bei einem normalen Gutswein, VDP-Gutswein, ist man das nicht.
Wobei wir jetzt nicht dafür plädieren wollen, dass man einfach die 4-fache Menge Gutsweine probieren soll. Man soll schon große Gewächse probieren, aber es ist fordernd.
Ja, und man fragt sich dann natürlich, was ist denn das, diese Energie? Oder wo kommt denn das her, diese Wirkung? Nennen wir es Wirkung, nennen wir es Energie, wie auch immer.
Naja, aber ich meine, diese Schieferböden, wie ist das denn entstanden? Da ist ja auch wahnsinnig viel Energie im Spiel gewesen.
Mit Sicherheit, denn der Schiefer ist im Devon-Zeitalter entstanden, vor etwa 400 Millionen Jahren. Da befand sich an der Stelle, wo wir uns heute befinden, in Deutschland oder in Europa, ein Urmeer, ein tropisches Urmeer, wo sehr viel Energie vorhanden war, sehr viel stattgefunden hat, also sprich Leben war, ob das Pflanzen im Wasser waren, ob das Tiere waren, ob es Plankton ist, Dinosaurier wegen meiner, keine Ahnung. Irgendwann ist das Meer verschwunden, hat sich verschoben und dieser Meeresgrund, diese Sedimente auf dem Boden, die dann teilweise aus organischem Material auch bestanden, von abgestorbenen Pflanzen und Tieren, aber auch halt aus reinem, aus Sand oder aus eben das, was unten am Meeresgrund abgelagert wird. Dieser Meeresboden wurde dann durch Plattenverschiebungen in den Planeten, in die Erde reingedrückt.
Gepresst
und unter großen Druck und große Hitze versetzt. Und dann irgendwann kam dieses Material auch wieder hoch. Das ist so, wenn man einen Ballon und einen Luftballon unter Wasser drückt und lässt ihn los, dann schießt der wieder oben aus dem Wasser raus. So kam das dann. Und so sind beispielsweise die Alpen entstanden. So ist da der Schwarzwald oder einige deutsche Mittelgebirge entstanden, unter anderem auch das rheinische Schiefergebirge, in dem eben der Schiefer entstanden ist. Also Schiefer ist im Grunde genommen ein erhitzter, gepresster Meeresboden von vor sehr langer Zeit, vor über 400 Millionen Jahren. Also da war schon eine Menge Energie im Spiel. Aber man merkt, wie auch die Energie, die der Stein den Weinen verleiht, wie das auch schwankt oder abhängig ist von der Komposition des Schiefers. Denn der Schiefer ist nicht homogen. Also genauso wie ein Meeresboden nicht homogen ist. Oder wenn man sich einen Marmorboden anschaut, er ist marmoriert, da kommt das ja her. Man hat da verschiedene Sedimente, die dann zu den Flecken entsprechend führen, diese Maserung, Marmorierung führen. Wir haben an der Mosel wechselt im Grunde genommen die Schieferkomposition manchmal alle 50 Meter, manchmal alle 10 Meter vielleicht sogar. Und es gibt Schiefer in verschiedenen Farben. Es gibt grauen Schiefer, blauen Schiefer, roten Schiefer. Es gibt sogar eine Art grünen Schiefer. Es gibt Schiefer mit Quarzit-Einschlüssen. Es gibt in den verschiedenen Varianten und das prägt den Wein. Und ich habe festgestellt für mich, vielleicht ist das auch nur eine subjektive Wahrnehmung, dass je härter der Stein ist, die Weine umso energiegeladener werden. Und das ist nicht nur so an der Mosel, das ist auch in anderen Weinbaugebieten so. Gehen wir an die Loire, wenn man einen tollen Sauvignon Blanc aus dem Gebiet um den Weinbergen um Puy-Fumé oder Sancerre oder Charignol oder Menetou-Salon hat, wenn der auf Muschelkalk wächst oder auf kalkigem Lehm, also Argilo-Calcaire, dann sind die Weine, die sind toll, die sind auch geprägt von dem Boden, in dem Sinne, dass sie auch geschmeidig sind und rund sind, sich leicht trinken lassen. Aber wenn man, es gibt dort einen Anteil an Böden, der besteht aus Feuerstein, Silex. Das ist ein sehr harter Stein. Da haben früher ja in der Steinzeit die Menschen Waffen draus gebaut aus diesem Stein. Also dieser Silex, der ist sehr hart und gibt den Wein eine ganz andere Energie. Also wenn man dann so einen Sauvignon Blanc hat, der auf dem Boden gewachsen ist, das vibriert ganz anders im Mund, das fordert, das zieht so richtig in den Kopf rein, wenn man das trinkt. Das ist irre, das ist Wahnsinn. Toll, wie man das merkt. Das Gleiche ist in Burgund. Es gibt rötlichen Kalkstein, hellen weißen Kalkstein. Der helle Kalkstein, finde ich, gibt den Wein noch mehr Energie als der rote. Und da hat man auch diesen Effekt, ja, dass der Wein einfach enorm ausstrahlt, Energieausstrahlung hat. An der Rhone, der Granit, auch so ein Beispiel, auch ein harter Stein. Und so ist es eben an der Mosel auch. Wir haben den grauen Schiefer und oft auch der rote Schiefer, die sind härter als der blaue Schiefer und bringen dadurch ganz andere Weine. Und gerade an der Saar hat man das. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor dafür, dass die Saar also so besonders gilt, ein besonderer Teil unseres Weinbaugebietes ist. Im Übrigen ist es teilweise an der Rufer genauso. Da haben wir jetzt keine Weinberge, aber ich liebe die Weine von der Rufer genauso. Da merkt man den Unterschied auch nicht nur von der klimatischen Lage her, sondern vom Stein.
Ich würde gerne noch über einen neuen Weinberg von dir sprechen, der in einem kühleren Seitental der Mosel sich befindet. Also auch noch ein Zufluss der Mosel, die wir eben noch nicht erwähnt haben, nämlich die Dron. An der Dron habt ihr jetzt eine Parzelle mit Spätburgunder.
Richtig.
Warum da und warum ist das geeignet für Spätburgunder? Was ist das überhaupt für ein Boden? Was reizt dich an dieser Lage? Also als wir da drin standen in der Lage, hat irgendjemand gesagt, ja, das sei so ein bisschen die Saar der Mosel, der Mittelmosel. Das habe ich natürlich irgendwo mal dann weitererzählt. Da wurde ich sofort von Leuten von der Saar verhauen dafür. Das könnte man auf keinen Fall so sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist das für ein Projekt und was passiert da gerade?
Die Mosel hat schon sehr unterschiedliche, vielfältige, unterschiedliche Stellen, die einfach auch durch den Flusslauf geschaffen worden sind, einmal durch die Geologie, Morphologie, aber die Topografie, die Mosel geschaffen hat, bringt schon ein enormes Wechselspiel rein in diese Lagen. Es gibt ja auch Stellen an der Mosel, wo die Mosel eine so krasse Schleife gemacht hat, dass irgendwann der Fluss durchgebrochen ist und dann ist diese Schleife ist liegen geblieben. Das heißt, der Fluss ist da nicht mehr durchgelaufen, aber das Tal ist immer noch da. Das ist ja auch ein Seitental und diese Täler gibt es und auch dort kann man sehr guten Wein machen, gerade in Zeiten, wo das Klima immer wärmer wird, kann so etwas vorteilhaft sein. Ähnlich ist es in Dron. Dron liegt zwar eigentlich an der Mosel, aber die Lage Droner Hofberg, die geht in ein Seitental rein, in dieses Drontal. Und da hat man einen ähnlichen Effekt wie an der Saar, dass man eben stärkere Temperaturschwankungen hat, Tag-Nacht-Amplituden. Und hinzu kommt, dass auch dort der Schiefer eher härter ist. Also es ist nicht so der typische ganz weiche blaue Schiefer, sondern eher grau. Und das macht die Bodenstruktur sehr besonders für Riesling, aber auch für andere Rebsorten, besonders Burgundersorten. Ich glaube zum Beispiel, dass Burgundersorten, besonders der Spätburgunder, auf hartem Stein, auf hartem Schiefer, bessere Ergebnisse bringt als auf blauem oder auf weichem Schiefer. Denn der blaue Schiefer gibt allen Weinen, auch den Rieslingweinen, eine gewisse Rauchigkeit und einen gewissen Schmelz und auch eine gewisse, also ich möchte jetzt nicht das Wort Petrol verwenden, aber etwas, was ihm schon so etwas Öliges, etwas Rauchiges gibt. Und das ist beim Riesling auch sehr schön. Es gibt ihm so ein bisschen was Speckiges, so im positiven Sinne herzhaft, wie bei einem Schmorgericht, auch Würze. Und das passt beim Riesling wunderbar. Aber ich glaube, diese Teerigkeit, Rauchigkeit beim Spätburgunder überlagert ein bisschen die Frucht. Und deswegen, der graue Schiefer wirkt fast ein bisschen wie der Kalkstein auf den Spätburgunder wirkt. Es macht den Wein nämlich duftiger, wie ein Parfum, floraler, leichter, man könnte sagen unüberschatteter von anderen Aromen. Mhm. Es lässt die Frucht und die Würze und die Aromatik des Spätburgunders viel besser durchkommen. Ich bin nicht der Erste, der auf den Trichter gekommen ist. Es gibt sehr geschätzte Kollegen, die im Drohner Hofberg, schon lange bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, Rotwein Spätburgunder angebaut haben.
Nennen die ruhig mal, weil die Hörer interessiert das natürlich immer, ob sie das schon mal probieren können.
Ja, ich nehme an, der bekannteste ist Daniel Twardowski mit seinem Pinot Noir Projekt Weingut, den ich sehr schätze, also dessen Weine ich auch sehr schätze. Beides ganz tolle Stilistik und tolle Weine, die ein Zeichen dafür sind, dass Spätburgunder auch an die Mosel gehört und das nicht erst in den letzten letzten knapp 40 Jahren, seit er wieder erlaubt ist. 1986 wurde Rotwein oder insbesondere Pinot Noir dann wieder zum Anbau freigegeben an der Mosel. Es gibt auch zum Beispiel auch einen Freund von mir, Stefan Steinmetz von Weingut Günther Steinmetz in Brauneberg, der auch sehr erfolgreich Rotwein anbaut. Es gibt auch etliche andere Namen, die an der Mosel große Rotweine machen. Markus Molitor fällt mir da ein als Beispiel, der damit sehr, sehr erfolgreich ist und auch noch einige andere natürlich, die ich nicht alle hier nennen kann.
Nee. Wir waren jetzt
aber
auch bei
Drohnen. Wenn du mich schon nach dem Namen, also, den Namen fragst, genau. Gerne. Aber in Drohnen selber, da merkt man doch, wie wichtig der Boden ist und diese Lage ist. Und wenn man diese Weine probiert, die schon dort erzeugt werden, das ist sehr inspirierend. Und ich liebe Pinot Noir. Das ist für mich das rote Pendant zum Riesling. Auch von seiner Grandesse her, von seinen Möglichkeiten. Und deswegen habe ich immer davon geträumt, auch großartigen Pinot Noir zu machen. Und ich weiß um die Historie, dass an der Mosel im beispielsweise beginnenden 19. Jahrhundert Pinot Noir recht weit verbreitet war an der Mosel und viel angebaut wurde, auch in absoluten Spitzenlagen. Das ist sicher auch durch die Franzosen geprägt worden, die eine Zeit lang das Linksrheinische, sagen wir, besetzt hielten. Und später wurde dann nach dem Wiener Kongress durch die Preußen, als das Rheinland und damit auch die Mosel preußisch wurde, der Riesling favorisiert und hat den Pinot Noir fast bis zur
Ausrottung.
Ausrottung gebracht. Ja, genau.
Wann wird man denn diesen Wein, den du da gesetzt hast, probieren können? Wann wird es da eine Lese geben?
Also es ist schon das Ziel, da einen sehr hochwertigen Pinot Noir zu machen. Es ist jetzt gerade mal 2 Jahre her, dass der VDP Mosel beschlossen hat, Pinot Noir auch als Rebsorte für rote große Gewächse zu erlauben. Und das finde ich auch gut. Und es ist mein Ziel dort, rote große Gewächse von Pinot Noir zu machen. Ich glaube, dass auch die immer wärmer werdenden Jahrgänge das erlauben. Ich glaube, dass das von der Bodenstruktur und von der Klimatik her, dass da sehr gut geht. Und ich weiß ja, was schon dort gemacht wurde durch die Kollegen. Wir haben dort Parzellen übernommen, wo Riesling drin stand. Die haben wir, so leid es uns tat, ausgerissen und haben Pinot Noir gepflanzt. Sehr hochwertiges Pflanzmaterial, hochwertige Reben aus Burgund. Und haben recht eng gepflanzt, um eben entsprechende Qualität zu erreichen. Diese Reben die sind letztes Jahr erst gepflanzt worden. Okay. Wir haben uns auch Zeit genommen mit der Pflanzung, also eine Art Zwischenbrache gemacht. Wir haben jetzt vor, ich meine, nach 3 Jahren wird man den ersten Ertrag haben, aber wir haben vor, die ersten Trauben für einen Einstiegspinot Noir zu verwenden und erst in ein paar Jahren, vielleicht von jetzt an in 6, 7 Jahren, dann die ersten Trauben für große Gewächse zu verwenden, in sehr guten Fässern auszubauen und dann in dem Wein nochmal etwas Zeit zu geben. Also so wie ich das sehe, wird das wohl 2032, 33, 34, bis da irgendwann der erste Wein rauskommt, bis der auf den Markt kommt.
Das sind die Dimensionen, in denen man arbeitet und denkt als Winzer.
So ist es. Das sind alles lange Zeitspannen. Das sind Generationen Sachen, die man da anschiebt.
Ich frage dich jetzt nicht, wie der Generationenübergang bei dir geplant ist. Du bist ja noch jung, du bist ja nicht jemand, der jetzt irgendwie abgeben muss oder soll oder so. Sei denn, du möchtest dazu schon was sagen und es gibt da schon irgendwie eine Idee oder ein Kind hat sich unvorsichtigerweise in irgendeine Richtung schon geäußert bei dir.
Wir haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die sich beide auch für Wein interessieren. Also ich könnte sie beide mir sehr gut im Weingut vorstellen.
Wie alt sind die?
Mein Sohn ist 19 und meine Tochter, also 19,5, meine Tochter ist 18.
Gut, die dürfen auch schon Wein trinken.
Die dürfen sich nicht nur interessieren. Die dürfen schon Wein trinken, dürfen sich interessieren und machen das auch. Und also es ist tatsächlich so, also meine Tochter ist nach wie vor in der Schule, die macht jetzt Abitur, aber mein Sohn, der hat schon Abitur und der hat sich entschieden, eine Weinbauausbildung zu machen. Der arbeitet gerade, hat im Sommer in einem Weingut an der Mosel gearbeitet und arbeitet jetzt gerade in Burgund, in einem Rotweinweingut in Volnay und möchte auch noch in ein Weißweinweingut und danach vielleicht noch in ein anderes Gebiet, um sich einfach da die Weinwelt anzuschauen und Erfahrungen zu sammeln. Das gefällt ihm ausgesprochen gut. Und da bin ich sehr, sehr froh natürlich drüber, dass da die Kinder sich interessieren und mein Sohn da schon die Richtung eingeschlagen hat.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ich sage vielen Dank, lieber Nick. Das war wunderbar.
Sehr gerne, danke.
Wir haben zusammen deine letzte Flasche verkostet, ein 2002er Riesling Spätlese aus der Toplage Peacewater Goldtröpfchen. Ein denkwürdiger Wein mit einer denkwürdigen Geschichte auch, die viel ja über deinen Betrieb auch nochmal und auch über deine Art Wein zu machen erzählt hat. Danke dafür auch, für diese Geschichte. Und herzlichen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt und habt einfach eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.